So, hallo, herzlich willkommen. Wir sind ja heute eine etwas kleinere Runde, aber eine stets feine Runde trotzdem. Das ist neu, ja? Der Ständer. Sieht gut aus. Ja, etc. So, gut. Ja, ich komme gerade aus Golokadam im Westen Deutschlands. Etwas laut. Oh. Gleichzeitig ran und er hat. So ist, glaube ich, gut. Sehr laut. Klingt wie der Imperator irgendwie bei Star Wars. Ja, ich komme gerade aus. Vielleicht ein bisschen leiser?
Ist das Nein, so schön, man
ja. Ja, die Box da oben geht nicht, ja? Nee. Na, sowas. Okay. Gut, ich spreche laut. Ich komme gerade aus Golokadam im fernen Westen Deutschlands, wo Radha Madan Mohan, von dem wir hier auch ein Bild auf dem Altar haben, die Altarfiguren sind. Und das war sehr schön. Wir hatten Krishnas Geburtstag gefeiert in der Gemeinschaft von vielen anderen Devotees. Und es war ein sehr, sehr freudvolles Fest und sehr inspirierend. Und ich habe mir beim Verabschieden von Radha Madan Mohan gewünscht, dass ich immer in dieser wunderbaren, inspirierenden Atmosphäre sein darf. Macht man ja, man verabschiedet sich ja, wenn man geht und dann, wenn man von Gottes zu Hause geht, dann ist es auch schlau, nach einer Segnung zu fragen, weil er kann alles irgendwie erfüllen, ne? Mag das auch gern. Und ja, und da bin ich jetzt wieder hier und bin in einer genauso wunderbaren Atmosphäre. Habe ich gleich gemerkt, als ich vorhin zur Tür rein bin. Und Jagannath sieht heute auch besonders schön aus. Ich habe mir sagen lassen, das ist das, habe ich es wieder vergessen. Jaipur-Outfit, sagt es jemand?
Ja.
Das Jaipur-Outfit von Jagannath.
Rajasthan-Outfit.
Rajasthani, genau. Jaipur ist in Rajasthan. Das ist so ein ganz bestimmter Stil, wie man sich dort kleidet. Und Krishna mag auch gern so angezogen werden. Farbenfroh, freudvoll und wunderschön. Ja. Wir lesen heute noch einen Vers, bevor ich weiterspreche, aus der Bhagavad Gita. Und da habe ich mir, denke ich, spannendes Thema rausgesucht. Und ich hoffe, was passiert hier? Was passiert hier?
Für nette Menschen.
Für nette Menschen. Ah, danke. Danke. Ich hatte vor längerer Zeit Geburtstag und Ramona ist so wie meine zweite Mutti und ey, sie muss mir unbedingt was schenken und ich nehme es gerne an. Okay. Ja, ich denke, das ist ein Thema, was für alle von uns eigentlich mich relevant ist. Und es geht um Hingabe zu dem, was uns wichtig ist im Leben. Das Mikro meins wird nicht gut. So geht's. Ja, wir lesen auch den Vers zusammen und vorher chanten wir noch dieses rückweisende Gebet, damit wir möglichst viel Erkenntnis daraus ziehen mögen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Und zwar habe ich den 11. Vers im 4. Kapitel der Bhagavad Gita rausgesucht. Ich glaube, der Willi würde dich freuen. Der ist heute zwar nicht hier, aber der möchte immer, dass wir auch aus diesen frühen Kapiteln auch mal was lesen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe. Naja, machen wir heute. Und der Vers auf Sanskrit lautet: Yeyata mam papatyante tams tataira vajamiham mama vat manuvatante manushya parta savasha. Heißt auf Deutsch: alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir geben. Also Krishna spricht, für diejenigen, die es nicht wissen, vielleicht sie sind, glaube ich, neu. Also Krishna spricht in der Bhagavad Gita zu seinem Devotee oder seinem Geweihten Arjuna und erklärt ihm, wie Hingabe von Gott funktioniert, was das ist und viele andere Themen. Und hier sagt er ihm, was darüber, was etwas sehr allgemeingültig ist und, wie die Beziehung der Lebewesen zu Gott aussieht, prinzipiell, auf einer ganz generellen Ebene. Und er sagt, alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht, o Sohn Prithas. Diesmal die Erläuterung von Srila Prabhupada. Jeder sucht nach Krishna in einem oder anderen Aspekt seiner Manifestation. Man kann Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, teilweise erkennen, indem man seinen Aspekt als unpersönliche Brahma-Jyoti-Ausstrahlung oder als alldurchdringende Überseele, die in allem, einschließlich der Atome, gegenwärtig ist, erkennt. Vollständig kann Krishna jedoch nur von seinen reinen Geweihten erkannt werden. Krishna ist also für jeden das Objekt der Erkenntnis. Und so kann ihn jeder unter dem Aspekt erkennen, den er sich wünscht. Auch in der transzendentalen Welt offenbart sich, also das war jetzt, er hat jetzt über die materielle Welt, in der wir leben, gesprochen, und das spricht Prabhupada. Auch in der transzendentalen Welt offenbart sich Krishna seinen reinen Geweihten in der transzendentalen Beziehung, die sich der Gottgeweihte wünscht. Der eine Gottgeweihte möchte Krishna als höchsten Meister sehen, ein anderer als persönlichen Freund und ein anderer als Sohn und wieder ein anderer als Geliebten. Krishna belohnt alle Gottgeweihten in gleichem Maße, das heißt entsprechend der Intensität ihrer Liebe. Auch in der materiellen Welt gibt es diesen Austausch von Gefühlen und der Herr erwidert die verschiedenen Arten von Verehrung nach dem gleichen Prinzip. Die reinen Gottgeweihten haben sowohl hier als auch im transzendentalen Reich die persönliche Gemeinschaft des Herrn und sind in der Lage, ihm persönlichen Dienst darzubringen und diesem liebevollen Dienst und in diesem liebevollen Dienst erfahren sie transzendentale Glückseligkeit. Was die Unpersönlichkeitsphilosophen betrifft, die spirituellen Selbstmord begehen wollen, indem sie die individuelle Existenz des Lebewesens vernichten, so hilft Krishna auch ihnen, indem er sie in seine Ausstrahlung aufnimmt. Diese Unpersönlichkeitsanhänger sind nicht bereit, die ewige, glückselige Persönlichkeit Gottes anzuerkennen. Folglich können sie die Glückseligkeit des transzendentalen persönlichen Dienstes für den Herrn nicht kosten, da ihre Individualität ausgelöscht wurde. Einige von ihnen, die nicht einmal in der unpersönlichen Existenz verankert sind, kehren wieder auf die materielle Ebene zurück, um ihre schlummernden Wünsche nach Aktivität zu entfalten. Zu den spirituellen Planeten wird ihnen kein Zutritt gewährt, aber sie erhalten erneut eine Möglichkeit, auf den materiellen Planeten tätig zu werden. Was diejenigen betrifft, ist jetzt wieder eine andere Gruppe, die sich mit fruchtbringender Arbeit beschäftigen, so gewährt ihnen der Herr in seiner Eigenschaft als Yakyeshwara, also der Herr des Herr aller Opfer oder Herr aller Handlungen, die gewünschten Ergebnisse ihrer vorgeschriebenen Pflichten. Und auch bei den Yogis, also wieder eine andere Gruppe, die nach mystischen Kräften trachten, ist es der Herr, der ihnen diese Kräfte gewährt. Mit anderen Worten, jeder ist in seiner Bemühung um Erfolg allein von der Barmherzigkeit Krishnas abhängig. Und alle Arten von spirituellen Vorgängen sind nichts anderes als verschiedene Stufen des Erfolges auf dem gleichen Weg. Solange man also nicht zur höchsten Vollkommenheit des Krishna-Bewusstseins gelangt, bleiben all unsere Bemühungen unvollkommen und erfolglos. Dies wird im Srimad Bhagavatam bestätigt. Ob man keinerlei Wünsche hat, das ist die Stufe der Geweihten des Herrn, oder ob man sich alle Arten fruchtbringender Ergebnisse wünscht oder nach Befreiung strebt, sollte also im Grunde egal, was man macht, ist die Idee, sollte man mit all seiner ganzen Kraft versuchen, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verehren, um die höchste Vollkommenheit zu erreichen, die im Krishna-Bewusstsein gipfelt. Ich lese nochmal den Vers. Alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht, o Sohn Prithas. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shivate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktaranda Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sati Devi Anamami Hari Priye Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Vanshakalpa Tarupascha Kripa Sindhyubhaya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Ja, also eine gute Kunde wir haben, wenn ich. Wir haben hier einen Vers von Krishna, wo er über Hingabe spricht oder sich ergeben. Und er hat, und Prabhupada hat erläutert in, zu dem Vers so ein paar Möglichkeiten, wie man sich Krishna ergibt, also wie das scheinbar auch jeder tut. Also jeder findet einen bestimmten Aspekt der Welt attraktiv und bestimmte Ziele erstrebenswert in dieser Welt und möchte die deswegen gerne erreichen. Und er schreibt, dass Krishna letztlich oder Gott letztlich die Person ist oder die Instanz, die uns diese, die Erfüllung unserer Wünsche gewährt. Er schreibt auch was, oder er deutet an, dass es eine verschiedene, also es verschiedene Arten von Zielen, also eine Hierarchie eigentlich gibt von Zielen im Sinne von, wie glücklich man nach deren Erreichung ist. Und er deutet auch an, dass die größte, das größte Glück, was man erfahren kann, damit verbunden ist, dass man mit Krishna eine liebevolle Beziehung aufbaut. Aber im Wesentlichen schreibt er erstmal, ne, was immer du willst, das, dann, das erfüllt dir Krishna. Ne? Das deutet auch auf unseren freien Willen hin, den uns Krishna gegeben hat. Jeder von uns hat einen freien Willen. Sonst wären wir keine echte Schöpfung von Krishna. Also Krishna hat gerne Gemeinschaft. Und er möchte Gemeinschaft oder Gesellschaft mit Personen. Das geht uns alle so. Wir wollen, also manchmal denken wir, wir wären froh, wenn wir Gemeinschaft mit unserem Fernseher haben. Oder mit unserem Computer, je nachdem, was wir, ne, Playstation, was wir lieber mögen, oder mit unserem Auto, oder ne, das sind Dinge, und wir versuchen so, ne, da so ein bisschen Gemeinschaft zu pflegen mit diesen Dingen und merken aber bald, das hat seine Grenze. Ne? Also es sagt nicht nein, sagt aber auch nicht ja. Ne? Und von daher, wir wünschen uns eigentlich alle Austausch mit einer Person. Manche von uns verstehen das, manche weniger. Und suchen dementsprechend eher Kontakt mit Personen, wenn sie Freude spüren möchten. Gehen zu Freunden oder gehen in den Tempel und haben Gemeinschaft mit Devotees oder manche arbeiten ganz viel, sind Workaholics und finden Freude im Austausch mit ihren Kollegen und in der tollen Zusammenarbeit und das läuft alles so gut. Es ist schon was anderes, als einfach nur mit Dingen Austausch zu haben. Und so wünscht sich das Krishna auch. Er möchte auch gern Gemeinschaft. Und deswegen hat er uns als echte Person geschaffen. Und der wesentliche Kern einer echten Person ist, sie hat einen eigenen Standpunkt. Und einen eigenen Wunsch letztlich. Und mit Krishna in Kontakt zu treten und das freiwillig zu tun, das ist, was Krishna am liebsten möchte für uns. Also, dass wir das machen und einen liebevollen Austausch mit ihm haben. weil er weiß, dass wir dann am glücklichsten sind. Das ist sein Hauptmotiv, man glaube es oder nicht. Er möchte uns glücklich sehen. Und er möchte auch unsere Gemeinschaft haben. Weil, also nicht, dass er allein ist. Er hat sehr viele Personen oder Geweihte, Devotis, die mit ihm schon Austausch haben. Aber das reicht ihm nicht. Er hat, man sagt ja, Gott ist allmächtig, hat unbegrenztes Wissen und ist unendlich eigentlich in jedem, in allem, was er tut, ist und hat. Und so ist auch sein Wunsch nach vielfältigen, liebevollen Austausch unbegrenzt. Und geht gerade in eine völlig andere Richtung, es hat nicht mit meinen Notizen zu tun, es hat sich so ergeben. Aber ich habe gerade die Inspiration, darüber zu sprechen. Und man soll beim Sprechen über Krishna immer auf sein Herz hören, weil da sitzt Krishna. Und diesen Austausch, wo war ich gerade? Ich habe mich gerade selber verstolpert. Wo war ich gerade?
Es reicht ihm nicht.
Das, genau, danke. Es reicht ihm nicht. Unsere spirituellen Lehrer, ich glaube, einer der sechs Goswami hat es gesagt, da haben wir auch ein Bild von ihnen auf dem Altar, da ganz rechts unten, und hat festgestellt, es gibt ja diese 64 Eigenschaften von Krishna, also gibt es Bücher, wo die Eigenschaften von Gott aufgezählt werden. Er ist barmherzig, er ist ein cleverer Sprecher, er mag Humor, er ist sehr humorvoll, er ist allwissend, da gibt es so 64 Aspekte, die da aufgelistet werden. Und er schreibt dazu, dass eigentlich ist es nur so, um so eine Idee zu kriegen, was so die groben Bereiche sind, was er an Eigenschaften hat. Aber im Grunde hat Krishna, wie wir uns vorstellen können, unbegrenzt viele Eigenschaften und Aspekte. Und es heißt, dass er halt, also ich bin mir sicher, dass es aus einer verlässlichen Quelle stammt, aber mir fällt gerade nicht ein, wer es gesagt hat oder geschrieben, dass jedes Lebewesen eine einzigartige Fähigkeit hat, eine dieser Eigenschaften besonders wertzuschätzen. Also du, Sergei, oder weiß nicht, wie du wirklich heißt, in der spirituellen Form, hast eine besondere Wertschätzung für eine ganz bestimmte Eigenschaft von Krishna, die nur du hast, in diesem Ausmaß und in dieser Reichhaltigkeit, wie es niemand anders hat von uns oder irgendwo auf der Welt. Und deswegen wünscht sich Krishna deine Gemeinschaft. Und genauso ist es mit dir und auch mit ihnen ist es so. Und das Schöne ist, dass wenn wir diese Eigenschaft finden bei Krishna, also wenn wir mit ihm in Kontakt treten und ein Gefühl dafür bekommen, was diese Eigenschaft ist oder was wir besonders an Gott wertschätzen, mal so ganz allgemein gesagt, dann begeben wir uns auf den richtigen Weg in die Beziehung zu Krishna. Ja, und das wird immer konkreter und das ist vielleicht so eine vage Wertschätzung, boah, ist wirklich so eine gute Atmosphäre hier im Tempel, ne? Später wird es vielleicht, oh, ich mag besonders Jagannath, also wenn ich auf den Altar gucke, mag ich ganz besonders Jagannath. Oder am anderen geht es vielleicht anders. Er mag besonders Nityananda Prabhu, der ganz zu eurer Linken steht. Und so wird es etwas konkreter und dann vielleicht eine bestimmte Eigenschaft von Jagannath, die einem besonders auffällt. Zum Beispiel, dass er so toll lächelt. Jagannath hat so ein schönes Lächeln. Aber vielleicht wird es dann irgendwann noch konkreter, sodass einem auffällt, das Lächeln hat eine ganz spezifische Qualität, zum Beispiel, dass es sehr lieblich ist. Oder verschmitzt, je nachdem, was man da sieht. Und diese Anziehung, die in unserem Herzen, die wir spüren, die erzeugt Krishna in unserem Herzen. Und es ist eine gute Idee, dem nachzugehen. Ja, aber wir waren anfänglich wo ganz anders, nämlich, dass Krishna sich in jedem, dass er sich jedem gibt, in dem Maße, wie man sich ihm hingibt. Und das stellt uns ja so ein bisschen vor die Frage auch, was wir eigentlich wollen. Ne? Worum geht es uns im Leben? Das ist eine gute Frage. Ist das eine gute Frage? Ich glaube, es ist eine gute Frage. Ich stelle mir die sehr selten, muss ich zugeben. Also nicht oft genug jedenfalls. worum geht es mir eigentlich im Leben? Ne, wenn ich so in der Straßenbahn sitze, oder in der U-Bahn besser, schneller, und irgendwo auf Arbeit fahre und vielleicht noch eine SMS, eine WhatsApp schreibe zu jemandem, ah, ja, da treffen wir uns morgen dort, und so meinen Tag habe, mit anderen Worten, dann ist diese Frage, worum geht es mir eigentlich bei allem, was ich tue, nicht so präsent. Aber ich denke, es ist eine ganz wichtige Frage, dass all das, damit all das, was wir tun täglich, oder mit, oder all die Interaktionen, die wir mit anderen Menschen haben, dass die irgendwie eine generelle Richtung haben. Ne? Also warum das alles? Ne? Warum stehe ich morgens auf? Hat mich kürzlich jemand beim Bewerbungsgespräch gefragt. Das war so interessant. Ich bewerbe mich gerade auf Stellen. Und da war so eine der letzten Fragen. Naja, Buddha, warum stehen, also es war so eine philosophische Frage, ne? Warum? Ich wollte mal wissen, was machen Sie so aus? Warum stehen Sie morgen früh auf? Muss ich erstmal nachdenken kurz. Ja. Hat dir dann gefallen, was ich sagte? Ich habe gesagt, ich möchte gern als Teil des Ganzen meinen Beitrag leisten. Und das tun zu dürfen und da meinen Platz zu finden und anderen und andere dadurch zu bereichern, das macht mir Freude und fand sie irgendwie gut. Ja, also ich konnte es nicht, ich hätte auch was anderes noch, was vielleicht Spezifischeres sagen können, aber das war an der Stelle nicht so angebracht, dachte ich. Ja, und ich glaube, viele von uns sind hier, oder ich denke alle von uns, oder fast alle vielleicht, oder ja, ist vielleicht ja, angebracht zu sagen, fast alle oder viele, das ist dieses Ziel, also was wir uns wünschen, das hat schon was mit Krishna zu tun. Und diese Hingabe, um die es in dem Vers geht, die führt ja dazu, dass wir Krishna erlangen. So sagt Krishna zumindest. Also wenn ihr euch mir ergebt, ist das Deutsch? Ich bin sehr müde, mein Sprachzentrum im Kopf ist wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Dann gebe ich euch das. Ne? Das heißt, wenn wir uns Krishna wünschen, dann bekommen wir Krishna. Das sagt er hier. Und Ich nehme das mal in die Hand. Das ist irgendwie. Ups. Ist okay. Ist so besser. Danke. Also Krishna gibt sich uns, wenn wir ihn wirklich wollen. Und da ist die Frage, wie sehr wollen wir ihn denn? Und man könnte sich auch fragen, was ist denn eigentlich Hingabe? Hat jemand eine Idee von euch? Was bedeutet, das klingt so abstrakt, was bedeutet denn das konkret? Irgendjemand? Ich auch noch einmal.
Ich denke, Hingabe bedeutet, sich auf die Wünsche von jemandem anderen zu konzentrieren, um diese zu erfüllen. Mhm. Um die erfüllen zu wollen. Mhm. Also die zu erkennen, die zu kennen, die zu wissen und dann zu helfen.
Ah ja,
also Beitrag zu leisten.
Finde ich gut. Was gibt es noch? Was gibt's noch?
Hingabe ist, was Gott sagt, muss folgen.
Bitte?
Was Gott sagt, muss folgen.
Mhm. Okay, also sein Wunsch erfüllen.
Ja, ja.
Mhm. Das ist sehr ähnlich, ne, zu dem, was Sergei gesagt hat. Ja. Du hast. Was? Nee, du schaust. Okay. Es trifft es schon ziemlich gut, dieser Punkt. Ich würde da gerne anknüpfen. Und zwar sagt Srila Jiva Goswami, dass Hingabe oder Sharanagati, das ist das Sanskrit-Wort dafür, gleichbedeutend ist mit Vertrauen in Gott. Ja, also, dass man tiefes Vertrauen empfindet. Und er sagt auch, ein Aspekt von dieser Hingabe ist, dass man ihn als einzigen Beschützer in seinem Leben annimmt. Es gibt 4, 6 Aspekte von Sharanagati. Ne? Einer ist davon, ihn als einzigen Erhalter und Beschützer anzunehmen. Und das gilt als Kern von Hingabe oder von Vertrauen. Und dieses Vertrauen zu bekommen, ist letztlich, Also wenn wir nochmal zurückgehen, wenn wir wollen gerne zu Krishna, wir wollen irgendwie diese Beziehung mit ihm aufbauen, dann ist es wichtig für uns, dass wir tiefes Vertrauen entwickeln in Krishna, weil wir sonst nicht mit ihm in Beziehung treten können. Ne? Es ist so wie, also wenn wir das nicht haben, ist es so wie, ja, Krishna würde ich gern sehen, aber gleichzeitig steht auf unserer Stirn, ich glaube eigentlich nicht, dass es dich gibt. Ne? Also das ist irgendwie, stell dir mal vor, ich würde nicht glauben, dass es dich gibt. Das wäre irgendwie gemein, oder? Also das wäre, das, da könnte man keine Beziehung aufbauen, die funktioniert. Und deswegen ist Vertrauen ein ganz wichtiges Zwischenziel für uns. Und das kann man bekommen, wenn man, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber man kann das bekommen, wenn man über die wunderbare Beziehung hört, die Krishna mit seinen Geweihten hat. Und ich dachte, wir erinnern uns mal an ein paar davon. Und zwar eine, also man hört halt über diese Beziehung und dann kriegt man so eine Idee, oh, das wäre so schön, wenn ich auch so einen Austausch mit Krishna hatte. Und dann kriegt man so ein natürliches Vertrauen, weil ja, ich weiß, Krishna gibt's. Ja? Er existiert und ich will unbedingt mit ihm irgendwas zu tun haben. Konkreter als einfach nur zu sagen, bin Hare Krishna Devotee. Ne? Das ist relativ abstrakt. Sondern im echten Leben möchte ich das erfahren. Und diese Motivation kriegt man, wenn man darüber hört, wie Krishna mit seinen Geweihten umgeht, weil dann kriegt man eine Motivation, ne? Dafür. Da will ich gern hin. Und da gibt es unendlich viele Geschichten, das Srimad Bhagavatam, was viele von uns lesen, ist praktisch voll damit. Also es ist praktisch nur voll mit Geschichten darüber, wie Krishna mit seinen Devotees interagiert. Und wenn wir das lesen, dann berührt das, wenn wir ein offenes Herz haben, unser Herz. Und es gibt eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte, von Sridhar, dem Bananenhändler. Das steht im Chaitanya Charitamrita. Und wer kennt Sridhar, den Bananenverkäufer? Kunjavihari, Sergei, okay. Zwei von ungefähr 15, 20, da kann ich es erzählen. Und zwar gab es mal einen Bananenverkäufer in Navadvip. Das war der Ort, wo Chaitanya Mahaprabhu, also eine Form von Krishna als sein eigener Geweihter, der da auch bei uns auf dem Altar gegenwärtig ist, wo der erschienen ist. Und Sridhar war ein ganz armer Mann und hat auf der Straße in Indien Bananenprodukte verkauft. Also Bananen, dann kann man aber auch nutzen, habe ich gehört, die Bananenstämme, die kann man, also wenn die noch etwas jung sind, kann man die auch zerschneiden und so eine Art Gemüse. Dann Bananenblüten, Bananenblätter hat er auch verkauft, die eignen sich für bescheidene Menschen als Teller, da kann man drauf essen oder man kann verschiedene Dinge draus basteln, wie auch so getrocknete Bananenteller. Und das hat er verkauft und hat ein ganz kleines Einkommen davon gehabt, also wirklich sehr wenig. Also seine Kleider hatten Löcher und er war so ein richtig armer Kerl, ne? Also materiell gesehen. Dann hat er noch, in diesem Zustand hat er trotzdem noch die Hälfte von dem, was er als Gewinn hatte, hat er gespendet für die Verehrung von Ganges. Er war ein großer Geweihter von Ganga Devi und hat 50% für diese Verehrung gegeben und saß immer nachts am Gangesufer und hat zu Ganga Devi gebetet. Weil tagsüber mochte er es nicht so, da waren so viele Leute und er wollte lieber einen intimen Austausch mit Ganga Devi haben. Das war so sein Tagesablauf. Tagsüber hat er die Bananensachen verkauft, ne, hat so ein bisschen Geld gemacht und dann abends hat er sich zu Ganga Devi begeben und nachts hat er ein bisschen geschlafen und hat auch viel gebetet, also er hat nicht viel geschlafen. Und er hatte das große Glück, dass Chaitanya Mahaprabhu sein Kunde war. Und Chaitanya Mahaprabhu wollte immer die Bananen von ihm kaufen oder anderen Bananenprodukte. Und er kam immer. Ki Jagannath Balev Subhadra Ki Jai, Monika Ki Jai. Chaitanya Mahaprabhu kam immer an und Shrida sah ihn schon kommen und dachte sich, ah nee, der schon wieder. Und warum dachte er nicht Juhu, sondern ah nee, der schon wieder? Das war so, dass Chaitanya Mahaprabhu immer kam und hat mit ihm um die Preise gefeilscht. Und wenn ihr euch vorstellen könnt, der war sehr arm, das heißt, es ist jemand, der weiß eigentlich nicht, wie man mit Geld umgeht, der verlangt eigentlich zu wenig für seine Produkte. Ja, es gibt so Leute, die verlangen immer zu wenig und haben deswegen nichts. Und, ja. Also, oder er war sehr fair, muss man vielleicht sagen. Und er hat dann mit ihm noch gefeilscht, ach, du hast hier so, das ist ganz okay, was du zu verkaufen hast, aber ich finde, der Preis ist viel zu teuer. Also ich zahle die Hälfte. Und Schiller hat sich das aber nicht gefallen lassen. Er hat gesagt, ich habe den fairsten Preis, frag die anderen Händler hier, die haben alle, die verkaufen es alles für teurer. Und wenn du Bananen günstig holen willst, dann komm zu mir, aber frag bitte nicht nach noch einem Rabatt. Also ich habe kaum Geld und das ist der Preis. Also mehr kann ich dir nicht anbieten. Willst du die Bananen oder nicht? Und Mahabu, naja, nee, also ich finde wirklich, es ist zu teuer. Und du nimmst doch das Geld, um dir irgendwie Reichtümer anzuhäufen. Und du siehst nur so aus, so arm, weil du insgeheim das ganze Geld sparst für ein tolles Haus und tust dir so, als ob du ganz arm wärst und mir nicht mal einen Rabatt geben könntest. Und so ging dieser Austausch zwischen Chaitanya Mahaprabhu und Shrida. Und Shrida hat kein größeres Glück gekannt, als täglich 2 ganze Stunden mit diesem Nimai Pandit zu streiten. Er kam jeden Tag und hat mit ihm um die Bananen gestritten. Manchmal hat er ihm zugestimmt, okay, dann geh einfach und gib mir die paar Rupis, was du gesagt hast. Manchmal hat Mahaprabhu es nicht geschafft, ihn zu überzeugen und musste den Preis zahlen. Und manchmal hat Chaitanya Mahaprabhu einfach was geklaut und ist weggerannt. Und das war die größte Freude seines Lebens. Also er, Chaitanya Mahaprabhu ist Gott selbst und er muss unglaublich lieblich ausgeschaut haben, wie er da ankam, mit seinem Brahmanengewand, ein junger Student, ein bisschen die Nase oben, weil er sehr gelehrt war und ein bisschen eine liebliche Arroganz um sich herum hatte und sah einfach wunderschön aus und hatte halt diese tolle Ausstrahlung und Shrida wollte nichts anderes als jeden Tag das zu erleben. Und später, als Chaitanya Mahaprabhu sich als Gott offenbart hatte, das wussten nämlich viele nicht von seinen Gefährten damals, dass er Krishna selbst ist, hat er dann, waren ganz viele um ihn herum und hat ihnen Segnung gegeben, was Murari Gupta, komm her, was willst du von mir? Und hat ihm dann diesen Wunsch erfüllt. Hat sich auf den Thron, auf den Altar gesetzt und hat die Wünsche aller Geweihten erfüllt. Und Shrida war zu der Zeit nicht da, sondern war bei sich zu Hause an dem Bananenhain und hat gebetet. Und Chaitanya Mahaprabhu schrie dann in der Versammlung auf einmal auf, wo ist Shrida? Holt mir Shrida. Und niemand wusste, wer das ist, weil niemand kannte ihn. Und niemand hat das mitbekommen, was da täglich vor sich ging. Und was für große Geweihter Shrida war. Und so hat er nach ihm gesendet. Sie sollten ihn suchen beim Bananenhain und haben dann gefragt, ja, wie sollen wir ihn finden? Wir kennen ihn nicht. Und niemand kennt im Dorf irgendjemand, der so heißt. Und da hat Chaitanya Mahaprabhu gesagt, geh einfach dahin, wo ganz laut jemand nach mir ruft und weint. Und da haben sie ihn dort gefunden. Die Nachbarn dachten, er weint, weil er so arm ist, aber die Devotis haben verstanden, dass er nach Krishna zu ihm gebetet hat und deswegen so berührt war. Und so hat er seine Nächte verbracht. Und er hat ihn dann zu sich, also Shrida ist dann zu Chaitanya Mahaprabhu gekommen und hat ihm dann wundervolle Gebete dargebracht. Die sind aufgezeichnet im Chaitanya Charitamrita, sind sehr lesenswert und gelten als sehr gelehrte Gebete, obwohl er nicht, also er hatte keinen tollen Uni-Abschluss oder sowas, ne? Der war ein einfacher Verkäufer. Und er konnte halt durch diese Kraft, die ihm Krishna gegeben hatte, diese sehr gelehrten und sehr fein komponierten Gebete darbringen. Das sind sehr lesenswert, ich glaube. Weißt du, wo das steht? Ja. Chaitanya Charitamrita und nach Shridhar suchen, da finden wir die. Genau, das ist, ja, und wenn man das hört, ja, also wie Gott mit seinem Geweihten so ein verspieltes Verhältnis hat, das ist irgendwie attraktiv, finde ich. Geht es noch jemandem so, der es irgendwie gut findet? 3, 4, ja, ich glaube ein paar mehr, ja, okay, trauen sich nicht alle zu melden. Es ist attraktiv und wenn wir das hören, dann können wir dieses Vertrauen mehr entwickeln und deswegen ist auch eine gute Idee, halt diese Bücher, die in denen diese Erzählungen aufgezeichnet sind, regelmäßig zu lesen. Vielleicht nicht mal lang pro Tag, wenn man nicht viel Zeit hat, aber einfach so ein bisschen immer wieder diesen Input zu haben und zu spüren, ah ja, das ist eigentlich das, wonach ich suche in meinem Leben. Darum geht es mir eigentlich. Und immer wieder diese Verbindung zu bekommen, oh ja, ich habe eigentlich eine Beziehung mit dir, Krishna, und alles, was ich tagsüber tue, auch wenn es Arbeit ist, auch wenn es Kinder sind, und all diese, was ich erledigen muss, mache ich letztlich, um zu dir zu kommen, um mich dir zu nähern. Und ich mache es auf eine Weise, damit es meinen Weg zu dir fördert. Und ja, deswegen ist es sehr gut, über diese Beziehung zwischen Krishna und seinem Geweihten zu hören. Einen anderen Geweihten, den ich euch kurz vorstellen möchte, ist auch ein großer Geweihter von Krishna, der ein Komponist war, also nicht Komponist, ein Poet. Er hat wunderbare Gedichte und Lieder geschrieben für Krishna. In seiner letzten Lebensphase, wo er schon sehr alt war und blind. Und eins seiner Bücher, Krishna Karanamrita, hat Chaitanya Mahaprabhu während seines Daseins auf der Erde gefunden und hat es als ein sehr wichtiges Buch für sich benannt. Das andere Buch war Brahma Samhita, das kennen viele von uns, ein sehr, sehr altes Buch. Und dieses zweite ist Krishna Karanamrita von Bilwa Mangala. Und er hat eine sehr interessante Geschichte. Er war aus, von außen gesehen nicht so der absolute Heilige in den jungen Lebensjahren. Er war ein Brahmane, also ein Priester in Indien, war sehr gelehrt, hatte aber ein Laster. Und sein Laster war, dass er trotz dessen, dass er, ich glaube, er war auch verheiratet, trotz dessen, dass er verheiratet war, sehr angezogen war zu einer Prostituierten. Und er hat immer sie aufgesucht und manchmal unter den unmöglichsten Umständen ist er halt diesem Impuls gefolgt. Einmal ist er sogar, und das war dann ein Wendepunkt in seinem Leben, ist er bei der Hochzeit seines Bruders, wo er gerade eine Ansprache machen sollte, hat er gesagt, nee, ich muss jetzt zu der Chintamani, hieß die Prostituierte, ich muss jetzt dahin. Und hat die alle im Stich gelassen und ist da einfach weggerannt. Es war ein Weg, ne, in der Zwischenzeit hat es dann angefangen zu regnen und zu gewittern und zu stürmen. Und als er an der Yamuna am Flussufer ankam, war es so stürmisch und hat so gegossen aus Kann, dass es sehr gefährlich war, über den Fluss zu überqueren, der auch schon angeschwollen war. Und er hat dann gesagt, ja, was soll's, ich muss da jetzt rüber. Es gab keinen Bootsmann mehr, der ihn hätte rüberfahren können. Und hat dann angefangen, darüber zu schwimmen. Und der Strom war so stark, dass er sich dachte, ich muss mich unbedingt an das festhalten kurz. Und da kam dann so eine Leiche lang geschwommen und hat sich an der Leiche festgehakt, damit er über Wasser bleibt. Und er ist dann irgendwie ans Ufer gekommen. Mit anderen Worten, er hat so viel auf sich genommen, um zu dieser Prostituierten zu kommen. Ist dann noch gestürzt und kam letztlich völlig fertig und zerkratzt, weil er in den Dornbusch gefallen ist, kam er dann an ihre Tür, hat geklopft und sie macht ihn auf. Du? Jetzt? Heute? Und sagt ihm ins Gesicht, wenn du so sehr, wie du zu mir kommen möchtest, zu Krishna wolltest, dann wärst du schon lange dort. Und ihr kennt das vielleicht, manchmal sagt einem jemand was, irgendjemand auf der Straße oder ein vertrauter Mensch, ein Freund, sagt einem irgendwas und Man hört nicht nur, was der sagt, sondern man hört irgendwie, das ganze Universum spricht gerade durch diese Person. Und so hat er auch an der Stelle, wie sie das sagte, hat er seinen spirituellen Meister aus seinem letzten Leben sprechen hören zu ihm. Und in dem Moment hat er gedacht, oh mein Gott, was mache ich eigentlich hier? Und er meinte damit, was mache ich mit meinem Leben? Und ist an der Stelle auf der Ferse umgekehrt, hat sich bedankt bei Chintamani, die er fortan in seinen Büchern als sein Guru benannt hat, und ist losgerannt, weg aus dem Dorf, wo er lebte, und ist zum, also es war nicht die Yamuna, weil er ist nach Vrindavan gerannt, also der Fluss, wo er war, das war nicht die Yamuna, das war ein anderer Fluss, und ist nach Vrindavan, dem heiligen Land von Krishna, gerannt. Das ist eine mehrtägige Reise gewesen, und hat gedacht, ich nehme jetzt bei Krishna völlig Zuflucht, ich lasse mein abhängiges, materialistisches Leben hinter mir, und ich mache jetzt was, ich werde jetzt ein spiritueller Mensch. Und hat diesen Fluss gefasst, ist losgerannt und hat unterwegs noch ein paar Mal Rast gemacht, unter anderem bei einem Brahmanenpaar, also es war eine junge Dame und ihr Brahmanenmann, die haben ihm Unterschlupf gewährt und sie haben ihn verstanden als einen Heiligen, weil er so einfach unterwegs war mit nichts bei sich und haben gemerkt, das ist ein Entsagter, den müssen wir aufnehmen. Und in der Kultur damals war es auch so, dass man diesen Entsagten oder Sannyasis alle Wünsche erfüllt hat. Und das Erlebnis mit Chintamani lag schon ein bisschen Vergessenheit bei Bilva Mangala. Und weil es schon einige Tage her war. Und er hat dann, als sie fragten, was er denn möchte, hat er gefragt, es tut mir sehr leid, aber das Einzige, was ich möchte, ist, er spricht zu dem Brahman und sagt, ich möchte gern eine Nacht mit deiner Frau verbringen. Und der Brahman war völlig schockiert und erschüttert und sagt, nee, das geht nicht, vergiss es. Also hat sich so überlegt, den schicke ich raus. Und seine Frau war sehr eine sehr spirituelle Persönlichkeit und hat eine sehr fromme Persönlichkeit und hat ihn beiseite genommen und gesagt, das ist der Weg von Dharma. Also der Heilige hat einen Wunsch geäußert, den müssen wir ihn erfüllen. Und hat sich bereit erklärt, ihn den Wunsch zu erfüllen. Und sie haben ihn in ein Zimmer gebracht, den Bilva Mangala. Und die Dame hat sich schick gemacht und kam dann letztlich zu ihm eine Stunde später. Und inzwischen saß Bilva Mangala ganz andächtig da. Sie kam rein und sagte, ich hätte eine Bitte. Und kannst du mir bitte deine Haarklammern geben? Und okay, gut, ich mache mein Haar auf, was auch immer. Hat sie ihm gegeben und dann hat er die genommen und hat sich die Augen ausgestochen. Weil er gemerkt hat, jetzt bin ich schon weggerannt von meinem furchtbaren Leben da als Frauenheld und ich wollte nach Vrindavan und trotzdem mache ich jetzt sowas. Und nur weil ich gerne mir schöne Frauen anschaue. Und da hat er diesen Entschluss gefasst und hat sich das Augenlicht genommen. Also ein sehr krasser, sehr extremer Schritt. Und jetzt hier der Disclaimer, wir empfehlen niemanden, sich die Augen auszustechen. Nicht zu Hause nachahmen. Aber also es ist ein sehr extremer Schritt, finde ich. Aber was die Geschichte bis dahin, wie wir sie jetzt gehört haben, verdeutlicht, ist eine große Entschlossenheit und ein großer Wunsch, mit Krishna Gemeinschaft zu haben, obwohl man in starkem Widerstand, obwohl man hin und her gerissen ist. Und Krishna hat diese Entschlossenheit letztlich belohnt. Bilva Mangala ist dann in Vrindavan angekommen und hat dann wunderbare Gebete geschrieben zu Krishna und hatte fortan auch dieses Problem, was ja letztlich einfach nur Lust und ein lustvolles Verlangen im Herzen ist, das hatte er nicht mehr. Krishna hat das ihm weggenommen. Er saß dann nur noch in Vrindavan als Heiliger unter dem Baum und hat einfach gesungen für Krishna. Gibt es auch ein schönes Bild, wie er so da sitzt, ein ganz alter Mann, und Krishna hat sich dann manchmal zu ihm daneben gesetzt. Also für ihn, er wusste es nicht so richtig, ist es Krishna oder ist es nicht, aber auf jeden Fall, weil er war ja blind. Und da kam immer so ein netter kleiner Junge. Und dann hat er gesagt, Baba, du singst so schön, was singst du denn da? Und Krishna saß so und hört ihm so zu. Und das weiß man dann aus den späteren Gedichten, die er verfasst hat, dass er verstanden hat, dass dieser Junge, der jeden Tag kam, dass es Krishna selbst war. Ja, und so hatte er diesen wunderbaren Austausch. Wir wissen nicht so viel darüber, wie er dann sein Leben weiterverbracht hat in Vrindavan. Aber eine Idee, weil es ging uns ja um den liebevollen Austausch zwischen Krishna und seinen Geweihten, eine Idee davon, wie das für ihn gewesen sein muss, vermittelt ein Gedicht, was er geschrieben hat, und das würde ich euch gern vorlesen, wenn ihr möchtet. Ich mache es trotzdem, selbst wenn ich. Das Gedicht heißt Shri Chorashtakam, und Ashtakam heißt einfach 8 Verse, hat das Gedicht, Ashta heißt 8, und Chora heißt Dieb, also die 8 Verse über den Dieb. Und er bezeichnet Krishna als einen Dieb. Ich finde es sehr schön, es ist eine sehr schöne Illustration für diese wunderbare Beziehung, die Krishna mit seinen Geweihten bereit ist einzunehmen. Und er sagt, ich bringe meine Ehrerbietung diesen besten aller Dieben dar, der in Vrindavan bekannt ist als der Butterdieb und der die Kleidung der Gopis stiehlt. Und denen, die sich ihm hingeben, alle Sünden wegnimmt, die sie über viele Leben angehäuft haben. Ich muss aus dem Englischen übersetzen, deswegen bin ich ein bisschen langsamer als normal. Ich bringe meine Ehrbietung dem besten aller Diebe dar, die der Srimati Radhikas Herz stiehlt, der das dunkle Leuchten der Regenwolke stiehlt und der alle Sünden und Leiden von denen stiehlt, die bei ihm Zuflucht nehmen. Er verwandelt seine hingegebenen Devotis in arme Bettler und heimatlose Wanderer. Oh meine Güte, ich habe noch nie solch einen schrecklichen Dieb in allen drei Welten gesehen, noch wurde jemals von solch einem Dieb gehört. Das bloße Aussprechen seines Namens reinigt einen Berg voller Sünden. So unglaublich, wunderbar, erstaunlich ist dieser Dieb, von dem noch niemand irgendwo gehört hat. O Dieb, du hast meinen Reichtum gestohlen, meine Ehre, meine Sinne, mein Leben und mein Alles. Aber wo kannst du jetzt noch hinrennen? Ich habe dich jetzt gefangen mit dem Seil meiner Hingabe. Du kannst die furchtbare Schlinge von Yamaraj, dem Herr des Todes, zerschneiden. Du kannst die furchtbare Schlinge des materiellen Daseins zerschneiden. Du kannst jedermanns materielle Bindung zerstören. Aber du bist nicht in der Lage, den Knoten auseinanderzuziehen, den deine liebevollen Devotis gebunden haben. O Dieb von allem, was ich habe. O Dieb, heute habe ich dich in dem furchtbaren Gefängnis meines Herzens eingeschlossen, das sehr furchterfüllend und schrecklich ist durch die furchtbare Dunkelheit meiner Unwissenheit. Und dort wirst du für eine sehr, sehr lange Zeit bleiben und eine angemessene Strafe für deine Dieberei empfangen. O Krishna, o Dieb von allem, was ich habe, die Schlinge meiner Hingabe habe ich für immer festgebunden und du wirst für immer im Gefängnis meines Herzens bleiben, weil ich dich nicht für Millionen von Jahren herauslassen werde. Also sehr, ist eine interessante Mischung aus Humor und großer Gerührtheit, die er da äußert. Also ich finde es sehr es zeigt eine sehr intime Beziehung mit Krishna, die er da in seinem Gebet festgehalten hat. Und ich weiß gar nicht, bis wann sprechen wir immer? Viertel nach, glaube ich, ne? Ja. Ja, also, das sind so, ich habe noch andere Ideen, andere Geschichten, andere Geweihten, von denen man erzählen könnte, aber ich glaube, das waren zwei schöne Beispiele, die einem so die Idee geben, weil es so sehr faszinierend sein, mit Krishna eine Beziehung zu haben, die so direkt ist, so facettenreich und so lebendig. Und wir können uns ja fragen, habe ich auch so eine Beziehung mit Krishna, wie Bilvamangala Thakur? Oder wie Shridhar, der Bananenverkäufer, habe ich sowas auch in meinem Leben? Und ich denke, einige von uns haben das und sind sich manchmal nicht dessen bewusst, also mich eingeschlossen. Und zwar wissen viele von uns, dass die Form von Krishna, die sich den meisten von uns zeigt, da sein heiliger Name ist. Also steht in vielen Schriften der vedischen Literatur, dass in diesem Zeitalter, in dem wir heute leben, die zugänglichste Form von Krishna sein heiliger Name ist. Und einige von uns rezitieren den heiligen Namen täglich für längere Zeit sogar. Und wir haben dadurch einen engen Kontakt eigentlich mit Krishna. Nur diese Beziehung wirklich erleben zu können und dass die wirklich lebendig wird für uns oder lebendiger wird für uns, dafür ist es notwendig, dass wir ganz viel Vertrauen haben. Also dass wir das Vertrauen haben, dass Krishna identisch ist zum Beispiel mit seinem heiligen Namen. Dass es nicht einfach nur ein Klang ist, der irgendwie, ich rufe halt nach Krishna, ne? Aber das ist einfach dieser Klang Krishna, das ist schwer vorstellbar, aber es ist Gott selbst, diese Klangschwingung. Und wenn wir das Vertrauen darin haben, dass es so ist und mit diesem Vertrauen Krishna ansprechen, dann spüren wir das in unserem Herzen. Ne? Wir können das ja mal ausprobieren. Lass uns mal ein Mahamantra zusammen chanten. Habt, soweit ihr es könnt, wie es in eurer Macht steht, das Vertrauen, was ich jetzt sage, das ist direkt Krishna. Und er hört mich. Oder wenigstens hört mich Jagannath hinter dem Vorhang. Er hört mich auf jeden Fall. Lass uns das mal versuchen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Für die von uns, die es gerade noch nicht geschafft haben, wir machen nochmal. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare, Hare. So, und jetzt guckt mal die Person neben euch an und schaut, ob sie lächelt. Ne? Kontakt mit Krishna macht sehr glücklich. Weil Krishna ist da ist kein neben dir. Ja, ne, dieser Kontakt mit Krishna hat eine große Kraft. Und man stellt sich mal vor, man würde jeden einzelnen Mahamantra so chanten mit diesem Vertrauen. Dann geht es sehr schnell voran. Und ich hab heute dazu von Srila Bhaktivinoda Thakur gelesen, dass wenn man den heiligen Namen chantet, und sich dabei der Bedeutung des heiligen Namens bewusst ist, also wie wir es gerade eben gemacht haben, dann wird das Chanten, also diese wenn man es als Vorgang sieht, das wird fortschreiten, es wird sich entwickeln. Es wird sich sehr schnell entwickeln, sagt er. Wir werden sehr schnell spirituelle Emotionen empfinden und eine Verwirklichung von Krishna erlangen. Und er schreibt weiter, wenn diese Methode nicht befolgt wird, wenn wir das nicht tun, sondern einfach nur in den Raum rein chanten und dabei an unsere Einkaufsliste denken oder gar nichts denken, dann wird dieser Vorgang Millionen von Leben dauern. Nicht nächstes Leben, übernächstes, mit anderen Worten, es läuft nicht, funktioniert nicht. ist überraschend, weil oft hören wir, na, der Heilige Name hat so eine Kraft, dass er uns in 0,nix in Krishnas Gemeinschaft bringen kann. Das heißt sogar, wir können direkt Krishnas direkte Audienz bekommen. Durch ein einziges Chanten von Hare Krishna. Das setzt aber voraus, dass wir das Vertrauen haben. Und Bhaktivinoda Thakur weiß, glaube ich, wovon er spricht. Er gilt als einer der accomplished, einer der fähigsten Chanter des Heiligen Namens in unserer Schülernachfolge. Und er weiß auch sicherlich aus eigener Erfahrung diesen Unterschied. Wenn man mit vollem Vertrauen chantet, dann bewegt sich was. Und ich glaube, die meisten von uns haben diese Erfahrung auch. Wenn wir mit vollem Vertrauen chanten, dann bewegt sich was. Und ich denke, in dem Sinne können wir den Kreis auch schließen. Wieder zu dem Vers. Ne? Krishna sagt, ich belohne alle in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Das liegt letztlich in unserer Hand. Also wir haben vielleicht nicht diese Stärke des Vertrauens wie jemand wie Haridas Thakur, der über 22 Marktplätze von einem Tyrann geprügelt wurde. Und dann am Ende, als sie ihn immer noch lebendig vorfanden, hatten die Angst, dass sie bestraft werden von ihrem Tyrannmeister. Hat er dann für die gebetet, okay, ich kann ja sterben für euch, ich will nicht, dass euch was Schlechtes geschieht. Diese Art von Vertrauen mögen wir vielleicht nicht haben, also diese Intensität. Aber jeder von uns hat so etwas in seiner oder ihrer Macht, ne? Eine Art von sich auf Krishna zu beziehen. Und wenn wir das anwenden und das in unser Chanten reinbringen, dann hat es eine große Wirkung, eine schnelle Wirkung. Das heißt, wenn man dann dieses Vertrauen hat, dann entwickelt sich spirituelle Stärke. Man ist auf einmal in der Lage, Dinge hinter sich zu lassen, die einem auf dem spirituellen Weg im Wege stehen, zum Beispiel. Das braucht eine gewisse Stärke. Oder man sagt, wenn der Tempelpräsident sagt, gib doch den Vortrag. Man sagt, ja, obwohl man sehr müde und erschöpft ist. Das braucht eine gewisse Inspiration. Und die kommt durch. In meinem Fall war es gut, ich hatte gute Gemeinschaft die Tage vorher. Da kommt auch spirituelle Stärke. Und was dann noch kommt als nächstes, wenn man diese Stärke hat, dann kommt etwas, das heißt, nennt sich Smriti oder Erinnerung. Man erinnert sich an die Weisheit der Schriften oder die Weisheit, an alle Lebensweisheit, die man vorher schon mal verstanden hat. Man hat das ständig präsent. Und das, all das durch Chanten mit Vertrauen. Und wenn man diese Sachen hat, dann kann man sich vorstellen, oder wir haben es auch als Erfahrung, man läuft sehr, sehr heiter und sehr frohen Sinnes durchs Leben. Und man hat die Kraft für die Dinge, die man möchte. Und man hat auch die Kraft, Nein zu sagen zu den Dingen, die man nicht möchte. Und da geht's Leben voran und auch das spirituelle Leben. So. Ja, ich bin hier am Ende meiner kleinen Präsentation und ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für Fragen, Kommentare haben wir noch. Also wenn jemand von euch einen Kommentar hat zu dem, was ich gesagt habe oder dem, was Krishna in der Gita sagt oder eine Frage oder ja, könnt ihr das jetzt gerne äußern.
Das Arbeiten gehen müssen, der Überlebenskampf in der materiellen Welt, der scheint einem ja oft sehr entgegengesetzt zum Spirituellen. Und die Energie ist ja sehr grob, der wir uns aussetzen müssen. Wie schaffst du das jetzt persönlich, das zu integrieren in deinen spirituellen Weg und auch die Arbeit als Dienst an Gott zu erkennen?
Ja, finde ich. Hat sie das akustisch verstanden? Ja.
Ja.
Ich finde es eine super Frage, sehr relevant für alle von uns. Ich habe zum Beispiel auch das Problem bei meiner Art von Arbeit, die ist sehr, also es hat sehr viel mit Denken zu tun und Konzepte und ne, geht viel durch den Kopf dabei. Also es ist nicht einfach eine manuelle Arbeit, wo man vielleicht, könnte man sagen, ich hatte gar nicht zumindest chanten. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Bäcker wäre, dann beim Teig kneten könnte ich. Ne? Das wäre ein bisschen einfacher vielleicht, da kann man vielleicht noch mehr so nebenbei chanten zum Beispiel. Aber auch bei so einer Art von Arbeit finde ich, das ist eine gute Frage. Und ich, also ich habe gemerkt, aus eigener Kraft geht es kaum. Ne? Also weil du musst ja bei den Themen sein oder du musst bei den Leuten sein, mit denen du redest. Du kannst nicht so halb abgelenkt da irgendwas noch murmeln. Also es geht nicht. Ne? Also du musst voll präsent sein und halt deine Leistung bringen. Ne? Und das ist normal und ich glaube, das ist auch was, was man akzeptieren muss als Devotee, dass die Welt so ist, dass man für sein Dasein arbeitet, oder? Eigentlich nicht fürs Dasein, sondern dass man einen Beitrag leistet für die Gesellschaft, die ja auch indirekt für einen da ist. Ne? Und ja, und als Nebenprodukt kriegt man Geld. Ne? Das ist eigentlich eher so ein Nebenprodukt. Aber man muss was tun für andere letztlich. Und solange man noch nicht auf so einer hohen Stufe von Spiritualität ist, wo das, was man 24 Stunden am Tag macht, nur Krishna Bhakti ist. Weil dann wollen Leute nur das von dir. Ne? Dann wirst du da zwar nicht bezahlt, aber kriegst Spenden dafür und Leute tragen Sachen an dich heran. Aber das sind ganz, ganz wenige von uns. Und wenn man noch nicht da ist, muss man halt arbeiten, muss man andere Sachen tun. Und das, und ich habe gemerkt, dass was am besten hilft, ist beten. Ja, dass man, bevor man anfängt mit dem Tag, ne, geht man zu seinen Detis, wenn man Detis zu Hause hat oder ein Bild von Krishna oder man betet zu Krishna im Herzen und gesteht ein, dass man unfähig dazu ist, an ihn zu denken. Ne, das ist auch eine Frage, wie kann ich mich Krishna ergeben und mir eingestehen, ich habe diese Kraft eigentlich selber nicht. Also ich merke es jeden Tag irgendwie, ups. 12 Stunden später, nicht viel passiert auf der spirituellen Ebene. Ne? Viel rumgerannt in ganz Berlin, aber nicht viel passiert spirituell. Nächster Tag wieder. Dann 2 Wochen später, oh. Also es geht so schnell, dass man sich so, und dass man sich das eingesteht und dann kann man ja beten zu Krishna. Und dann, meine Erfahrung ist, wenn man das ehrlich macht und es wirklich sich ihn anspricht, ne, mit Vertrauen, dann kriegt man so eine Kraft. Dass man zumindest dann, wenn es vorbei ist, mit dem Arbeiten, dass man dann, also die Freizeit meine ich, ne, die 2 Stunden, die meisten von uns abends haben oder länger oder weniger, dass man die dann mit Devotees verbringen möchte zum Beispiel oder mit irgendeiner anderen Art Dienst von Krishna, dass man dann diesen brennenden Wunsch im Herzen hat, oh, endlich, jetzt kann ich, ne, oder irgendwas, ne, während, wenn man diese Segnung nicht hat, dann kommen vielleicht eher andere Gedanken, ne, und den geht man dann halt nach, natürlicherweise. Also so mein, das ist so, also ich bin nicht sehr gut darin, muss ich sagen, an Krishna zu denken. Aber das ist jetzt, was ich gerade entdecke für mich, das funktioniert am besten. Beten. Ich habe auch mal von jemandem gehört, der, also Sannyasi, weiß nicht mehr, wer es war, dass man auf dem, der Weg zu Gott, der läuft, den geht man nicht auf den Füßen, sondern auf seinen Bauch. Also man, und auf Knien. Also das ist das Beste, was mir einfällt. Hat vielleicht jemand anders noch eine gute Idee?
Also was ich mal dazu gehört habe, das kommt auf die Intention drauf an. Also du kannst selbst deinen normalen Job, kannst du, wenn du vorher sagst, oh Krishna, das mache ich jetzt für dich. Ne? Vielleicht kannst du auch ein bisschen Spenden geben zum Beispiel. Egal wie viel, aber das ist dann für den Tempel zum Beispiel. Du sagst, okay, jetzt Krishna, jetzt arbeite ich für dich. Ja? Und dich einfach daran erinnerst, wenn du diese Intention hast, kommt es nicht darauf an, was du machst, sondern auf deine Intention. Und dann ist es Service. Ne? Und es gibt halt auch, was ich auch gehört habe, es gibt direkten Dienst. Ne? Jetzt kannst du Babys feiern oder irgendwo oder Schenken sonst was machen, lesen. Und du kannst auch indirekten Dienst machen, wie Zähne putzen, sowas, oder duschen. Auch das kannst du als Dienst, als indirekten Dienst sehen, um deinen Körper in Ordnung zu halten, was du mit dem Körper Dienst machen kannst. Ne? Das muss ich nur daran erinnern. Das ist halt das Dilemma auch. Zwischendurch kann man sich auch daran erinnern. Ne? Aber jetzt das ist halt Übung. Ne? Aber ist alles möglich.
Vielen Dank. Ich wollte das Gleiche sagen und habe vorletzte Woche mit einem unserer Sales Coaches zusammengesessen, der auch über das Thema Motivation gesprochen hat. Da ging es um materielle Motivation. Und er meinte, ein Tipp, den er seinen Verkäufern immer gibt, ist: Such dir das aus, was du wirklich willst im Leben. Ob es ein Auto ist oder ein Boot oder eine schöne Urlaubsreise oder was auch immer. man druckt ja ein paar Bilder davon aus, sinnhaft, und hängt ja eins in den Spiegel, ins Badezimmer, eins an die Haustür, eins ins Büro, eins in die Küche, und dass du immer einen Tag über daran erinnert wirst, dafür mache ich das. Und so versucht er die Leute zu motivieren, erfolgreich, materiell erfolgreich sein und ihr materielles Ziel zu erreichen. Aber genau dasselbe können wir auch für Krishna tun. Ich gehe jetzt arbeiten für Krishna, und dann habe ich hier ein Bild von Krishna und da von Krishna und da. Wie Tushta Krishna gesagt hat, in meiner Mittagspause setze ich mich vielleicht hin und chante 5 Minuten mein Gayatri oder lese was oder wie auch immer, um mich immer wieder durch den Tag daran zu erinnern, dafür mache ich das. Und dann ist das, was man macht, eigentlich zweitrangig. Dann ist auf einmal auch die Erfahrung des Arbeitens eine ganz andere. Ich meine, wir kennen das auch alle, wenn wir arbeiten, um zu sparen, weil wir einen Urlaub machen wollen oder was, dann ist die Arbeit wesentlich weniger anstrengend, als wenn man einfach nur so vor sich hin lebt und kein wirkliches Ziel dabei verfolgt. Und das funktioniert im Materiellen wie auch im Spirituellen.
Ja, super, danke. Da habt ihr noch einen ganz wichtigen Aspekt beleuchtet, finde ich. Alles für Krishna machen. Okay. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Teilnahme. Wir werden jetzt die Gauratik singen, feiern, und dann können wir tanzen. Für Krishna, für seine Freude, für Jagannaths Freude, der hört uns, wenn wir singen. Und dann gibt es ekstatisches Prasadam.